Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Der BVB erkämpft sich ein spätes Remis bei RB Leipzig. Trotzdem sind es wohl eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener, denn die Meisterschaftsträume dürften damit dahin sein. Der Frust sitzt vor allem wegen einer strittigen Elfmeterentscheidung tief. Immerhin gelingt einem Dortmunder die lang ersehnte Erlösung. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ja, wir kommen in diesen Tagen kaum zum Luftholen. Manni Sedelbauer und ich hängen damit zusammen, dass es wieder mal eine englische Woche ist. Ja, aufgrund der Champions League Playoffs nachsitzen hat, ich glaube, Nico Schlotterbeck das mal genannt, nachdem klar war und er ein bisschen sauer war, dass der BVB den Umweg über diese Playoffs nehmen muss, um hoffentlich sich fürs Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren. Und das sind richtig intensive Spiele, die Borussia Dortmund schon absolviert hat in den letzten Tagen und vor allen Dingen, die auch vor dem BVB liegen. Wir zeichnen am Montag spät Nachmittag auf. Das heißt, das ist schon wieder nur einen Tag vor einem Reisetag für uns beide. Hallo Manni erstmal. Ich hoffe, du bist fit in dieser Zeit, weil man muss fit und robust sein als Sportreporter.
Ja, nicht nur die Spieler, sondern auch ganz speziell wir. Hi Olli, hallo an genau. Euch da draußen. Und ja, ich bin fit. Wobei ich muss sagen, wieder fit, weil Karneval und so hatte so ein bisschen Nachwehen.
Ach ja,
da war ich mal so zwei,
mich.
Drei Tage verschnupft. Aber jetzt bin ich eigentlich wieder topfit und bin sowas von bereit für Frühling und schönes Wetter. Und da ist es perfekt, dass, ich habe extra den Wetterbericht davor nochmal angeguckt, dass es in Bergamo um die 14, 15 Grad und Sonnenschein hat ab morgen.
Ja, ach, das ist schön. Also das sind wirklich sonnige Aussichten. Es tut einem gut, auch mal ein bisschen Licht von oben mitzubekommen. Aber schön, dass du bereit bist, dass du fit bist für die Crunch-Time, denn die geht ja jetzt so langsam los. Ich würde gerne, bevor wir dann von der Chronologie her natürlich zunächst mal über dieses Spiel bei RB Leipzig sprechen, 2:2, logischerweise der Endstand, würde ich gerne ein Zitat voranschicken vom Trainer, von Niko Kovac. Der hatte ja mal gesagt, zu Beginn einer Saison musst du versuchen, dich zu positionieren. Im Mittelteil musst du dich nach vorne pirschen. Und im letzten Drittel der Crunch-Time musst du sehen, dass du viele gesunde Spieler hast und eine gute Mentalität entwickelst. Mhm. Also sagen wir mal so, mit den gesunden Spielern, mit vielen gesunden Spielern, das gilt derzeit nur eingeschränkt für Borussia Dortmund. Und das wird auch wahrscheinlich oder steht zu befürchten, auch in den kommenden Tagen möglicherweise nur eingeschränkt gelten. Aber Manni, egal wie man jetzt über dieses Unentschieden bei RB Leipzig denkt, wenn man sich das Spiel, die Spielentwicklung nochmal vor Augen führt, dann muss man sagen, mit der guten Mentalität, die man entwickeln soll, wenn es in die Crunch-Time der Saison geht, da hat er nicht falsch gelegen, der Niko Kovac. Denn wenn man 0-2 hinten liegt und ich denke mal, Manni, du warst vor Ort, die erste Halbzeit, das war eine recht einseitige Angelegenheit zu Ungunsten von Borussia Dortmund. Wenn man 0-2 hinten liegt und am Ende dann doch mit einem Punkt wieder nach Hause fahren kann, dann ist das sicherlich einer nicht ganz so schlechten Mentalität zu einem nicht unerheblichen Teil geschuldet.
Ja, klar, vor allem wenn du in der 90. plus 5 das Tor machst zum Ausgleich, ja, und dann sogar durch Jule Brandt noch die Chance aufs 3-2 hast gegen, und das muss man ja auch betonen, gegen Leipziger, die zwar in den letzten Wochen ein bisschen Probleme hatten, die aber eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Also da hast du schon auch über die Außen gesehen, was die für eine Qualität haben. Gruda auf der einen Seite, Diomande auf der anderen. Also das war schon wirklich, das waren schon richtig oder sind schon richtig, richtig starke Offensivspieler. Und die haben dem BVB speziell auf den Außenpositionen richtig Probleme bereitet. Von daher war es tatsächlich für mich umso beachtlicher, wie der BVB dann aus der Pause gekommen ist, weil in der ersten Halbzeit, Olli, sah für mich sehr, sehr wenig aus, danach aus, dass der BVB irgendwas mitnehmen könnte. Wie hast du es gesehen?
Das habe ich genauso empfunden auch, denn da muss man sagen, gerade so mal die Eigenschaften, die du natürlich brauchst, um in einem Spiel, wo sich zwei starke Mannschaften gegenüberstehen, bestehen zu können, gerade was die entscheidenden Eigenschaften angeht, Frische, der Mut, die Entschlossenheit, gerade auch wenn es darum geht, Angriffe vorzutragen, da gab es ein deutliches Gefälle, da war RB Leipzig on alert und Borussia Dortmund war eigentlich in vielen, vielen Spielsituationen hinten dran. Und was ich dann auch noch ganz aufschlussreich fand, ist, dass die Leipziger offenbar, ja, auch wenn man sich dann die Entwicklung der beiden Treffer, die ja nahezu identisch waren, was die Spielzüge angeht, was die Idee angeht, die Strategie, die hinter diesen Angriffen steckte, dass die Leipziger schon genau wussten, was sie zu tun haben. Und sie haben es, und das muss man dann auch deutlich sagen, an diesem Samstag dann konsequent über die schwache Seite von Borussia Dortmund, über die schwache rechte Defensivseite nach vorne geschoben, diese Angriffe. Ja. Also da muss man sicherlich, wir haben ihn viel gelobt, wir haben Luca Reggiani viel gelobt, zu Recht, nachdem er da sein Champions League Startelfdebüt gegeben hatte im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo. Diesmal am Samstag hat er eine eher unglückliche Figur abgegeben, vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt und
ich glaube, so würde ich es nennen. Also gegen Diomande hatten schon andere Verteidiger in der Bundesliga Probleme.
In der Tat,
und
in
ich
der
glaube,
Tat.
Jeder, der gegen den gespielt hätte an diesem Tag, hätte Probleme gehabt. Also Rierson hat ja dann auch immer mal wieder ausgeholfen. Auch der hat echt wenig Land gesehen gegen den. Also das ist schon, das ist schon ein richtig geiler Kicker. Muss man, glaube ich, auch einfach mal so ehrlich sagen.
Ja, und das ist natürlich auch, sagen wir mal, der Tribut, den du zollen musst, wenn du gerade in diesen englischen Wochen, in dieser Crunch-Time wenig Möglichkeiten hast, um zu rotieren. Also machen wir uns nichts vor. Wenn du auch nur einen Innenverteidiger mehr gehabt hättest, dann hätte Kovac sicherlich Luca Reggiani nicht zweimal hintereinander gestellt. Ja. Und das ist natürlich dann brutal, weil er natürlich auch dieses intensive Champions-League-Spiel dann noch in den Knochen gehabt hat. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Auch Leverkusen beispielsweise waren ja auch in den Playoffs unterwegs. Die haben sogar erst am vergangenen Mittwoch bei Olympiakos Piräus gespielt. Mhm. Und die hatten dann sogar noch den Nachteil, dass die zweimal hintereinander auswärts spielen mussten. Da hat es Kaspar Juhlmann versucht, mit Retorsionen so ein bisschen aufgefangen. Aber auch die hatten einen Substanzverlust. Wenn du dann auf einen ausgeruhten Gegner triffst, wie in Leverkusens Fall Union Berlin und Borussia Dortmund in dem Fall auf nicht nur einen ausgeruhten Gegner, sondern auch einen extrem starken und vor allen Dingen mit viel Geschwindigkeit spielenden Gegner wie RB Leipzig triffst, dann kannst du relativ schnell Probleme kriegen. Mhm. Und das war zu sehen, speziell in dieser ersten Halbzeit.
Ja. Bisschen überraschend fand ich es ja, dass Kovac seine Lieblingsformation ein Stück weit umgestellt hat. Er hat nämlich gegen Leipzig mit drei Sechsern gespielt vor der Abwehrreihe, nämlich mit Joe Bellingham im Zentrum, links daneben Felix Nmetscher und rechts daneben Marcel Sabitzer, der ja eigentlich vor seiner Wadenverletzung das Traumduo mit Metscher gebildet hat. Der hat erstmals wieder von Anfang an spielen dürfen und ich dachte eigentlich, naja, wenn er von Anfang an spielt, Sabitzer, dann muss Bellingham mit Sicherheit weichen, aber Niko Kovac hat sich dafür die 3 entschieden und hat dann eben auf diese Doppelspitze aus Maxi Bayer und Serou Guirassy vertraut. Er hat dann in der Pause umgestellt, weil es nicht ganz so aufgegangen ist, wie er sich das erhofft hat. Trotzdem, Olli, wo hast du da so ein Stück weit die Probleme gesehen oder wie happy warst du oder wie überrascht warst du, dass Niko Kovac vielleicht auch so eine Umstellung vorgenommen hat?
Also ich konnte so ein bisschen die Idee, die dahinter steckte, verstehen. Dadurch, dass RB Leipzig natürlich eine der Mannschaften in der Fußball-Bundesliga ist oder vielleicht sogar die Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, die am schnellsten von Abwehr auf Angriff umschalten kann, wollte er zwei, sagen wir mal, Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler, die ja beide schon auch auf dieser Sechser-Balleroberungsposition ihre Qualitäten nachgewiesen haben, weiter vorne haben, um schnell ins Gegenpressing kommen zu können. Das Problem ist nur gewesen, RB Leipzig hat sehr exakt gespielt. Und nochmal, wenn man sich die Entstehung der beiden Tore anschaut, dann ist es ja meistens so gewesen, dass die Angriffsversuche der Leipziger quasi aus der Zentrale herauskamen, dass es dann quasi die Verlagerung auf den Flügel, in der Regel auf den linken Flügel gegeben hat, nachdem es vorher aber auch schon mal eine Schaltstelle in der Zentrale gegeben hat. Das heißt, es wurde so ein Zickzack-Spielzug entwickelt. Und da hattest du natürlich in dem System den Nachteil, dass du quasi auf der klassischen, du hast recht, nominell hat er mit 3 Sechsern gespielt, aber er hatte dann letztendlich, weil Sabitzer und Metscher vorgezogen agiert haben, hatte er auf der klassischen Sechserposition mit Jude Bellingham nur einen stehen. Und das war dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Nachdem das korrigiert worden ist, muss man ja sagen, hat es auch besser funktioniert. Also da hat er sich, hat viel richtig gemacht, logischerweise, Niko Kovac. In diesem speziellen Punkt hat er so ein bisschen, weil die Winterolympiade ja gerade am Sonntag zu Ende gegangen ist, vielleicht verwachst. Das kann schon sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass, sagen wir mal, in Sachen Intensität, in Sachen Frische, RB Leipzig in der ersten Halbzeit wirklich krass überlegen.
Ja, dann aber trotzdem sehr überraschend, dass ich hatte danach auch mit Ole Werner gesprochen, der hat tatsächlich gesagt, das war die beste erste Halbzeit, die Leipzig in der aktuellen Saison gespielt hat. Hätten vielleicht sogar schon den Sack zumachen können in Halbzeit 1, weil ich glaube, bei einem 3-0 sieht es wirklich schlecht aus, aber BVB dann eben auch durch diese Umstellung hat immer besser ins Spiel gefunden. Ich fand es dann auch gut, dass Niko Kovac wieder zu der ursprünglichen Formation zurückgekehrt ist, dass dann Julian Brandt reingekommen ist. Der hat dann das auch echt gut gemacht, hat nochmal die Offensive belebt und dann eben, du hast es angesprochen, trotz der Belastung hinten raus nochmal dann überlegen zu sein und dann ganz klar sich auch den Punkt zu verdienen. Da gehört auch einiges dazu, daher Hut ab davor. Olli, nochmal zu dieser Sechser-Position, weil jetzt der Name öfter gefallen ist und wir jetzt bei dem Thema waren, bevor wir dann über das Thema sprechen, wo eigentlich, oder über das alle nach dem Spiel gesprochen haben und das hatte gar nicht so sehr was mit dem Fußballerischen zu tun. Wie nimmst du Jude Bellingham aktuell wahr? Also er hatte ja eine schwere Anfangsphase, eine schwierige Startphase, hat nicht ganz so oft gespielt. Ich meine, in den ersten 14 Ligaspielen nur 4-mal von Beginn an. Und jetzt hat er sich da eigentlich auch durch den Ausfall von Marcel Sabitzer richtig reingespielt, hat in den vergangenen 9 Pflichtspielen 6-mal Bundesliga und 3-mal Königsklasse immer von Anfang an gespielt, hat sogar 8-mal durchgespielt, jetzt auch in Leipzig, hat dann Kovac eher Sabitzer und Metscher raus und Bellingham hat eigentlich weiterhin gespielt. Wir erinnern uns, im Sommer ist er gekommen, nicht ganz günstig, 30,5 Millionen Euro. Und der ein oder andere hat da dann auch schon mal gezweifelt, ob er denn überhaupt die Qualität für den BVB hätte. Siehst du denn bei ihm, abgesehen von der Spielzeit, weil das sehen wir alle, dass er mehr hat, Fortschritte?
ich sehe einen klaren Fortschritt bei ihm, das muss ich sagen. Also es gibt Sachen in seinem Spiel, die macht er eigentlich schon längere Zeit relativ gut. Das ist das Zweikampfverhalten. Er ist jemand, der beispielsweise auch, wenn er denn mal beim Versuch, den Ball zu erobern, in die Grätsche geht, wenn er das Tackling auspackt, der ein sehr gutes Timing darin hat. Das macht er richtig gut und das macht er auch schon länger gut. Was in den letzten Wochen bei ihm dazugekommen ist, glaube ich, beobachtet zu haben, ist eine größere Sicherheit im Passspiel. Also zum einen, die Pässe kommen präziser. Es sind immer noch verhältnismäßig viele Sicherheitspässe dabei, ja, wenn man das mal so sagen will. Aber
kann man, glaube ich, so sagen. Fällt mir auch immer auf.
Eben.
Es Wo ich mir dann immer denke, Mensch, trau dir doch ein bisschen mehr zu.
Genau. Es gibt halt Sechser und Sechser. Und in einem idealen Sechser-Pärchen, sage ich mal so, wenn man mit einer Doppel-Sechs spielt, so wie der BVB dann ja auch wieder in der zweiten Halbzeit gespielt hat, in einem idealen Sechser-Pärchen hast du einen, der einfach seinen Schwerpunkt der Balleroberung hat, dann im Zweifelsfall, weil er auch ein bisschen tiefer steht als der andere Sechser, der dann möglicherweise eher der Stratege aus der Zentrale heraus ist, der mit Vertikalpässen auch Angriffe initiieren kann, dass du dann nach Balleroberung, wenn du vielleicht auch, weil du gerade aus dem Zweikampf kommst, nicht die allerbeste Kontrolle hast, dass du dann im Zweifelsfall dann ablegst. Also, dass du einen kurzen Pass spielst, zu wem auch immer, vielleicht zu deinem Partner in der Mittelfeldzentrale und der dann das Spiel eröffnet. Felix Metscher ist jemand, der beides kann. Das ist sicherlich die herausragende Fähigkeit von Metscher, den Ball zu erobern und direkt was Konstruktives auf dem Weg nach vorne damit anzustellen. Das ist aber eine spezifische Fähigkeit. Die hat jetzt nicht unbedingt jeder. Ich finde aber, um auf Joe Bellingham zurückzukommen, dass er sich in fast allen Bereichen verbessert hat, dass du mittlerweile auch erkennst, dass er mehr ist als nur, ich sag mal, ein reiner Zerstörer. Dass er immer noch kritisch gesehen wird, ja, das ist so ein bisschen der Fluch des prominenten Namens, der Fluch des prominenten Bruders im Unterbewusstsein, mache ich mich gar nicht von frei, stellen wir auch immer noch Quervergleiche an zu Jude Bellingham. Und dass er natürlich im vergangenen Sommer auch nicht gerade günstig gewesen ist und wir über diesen Transfer schon in der Anbahnung, in der Entstehung sehr intensiv berichtet haben. Also da ist natürlich auch eine sehr, sehr gewaltige Erwartungshaltung entstanden. Mit der musst du als junger Spieler erstmal klarkommen, noch dazu in einer komplett neuen Umgebung, in einer anderen Liga, wo sicherlich auch ein bisschen anders gespielt wird als in der zweithöchsten englischen Spielklasse. Also ich finde, dass er seine Sachen.
Du hast doch schon wieder gut richtig macht. Gut Niko Kovac zugehört, Olli.
Hat er das gesagt?
Ja, genau. Er hat von einer kulturellen er hat gesagt, Zitat: Kulturell braucht das erstmal seine Zeit. Und ja, er hat gut gesagt, in Deutschland geht es deutlich schneller zu als in Englands zweiter Liga. Also ihr scheint euch öfter auszutauschen.
Ja, tun wir in der Tat. Und ich meine jetzt, ich weiß ja nicht, der eine oder andere betrachtet mich ja durchaus als Trainerversteher, zumindest als Versteher des aktuellen Trainers von Borussia Dortmund. Das war auch schon mal anders bei BVB-Trainern in der Vergangenheit. Aber ich denke schon, dass das wirklich auch eine treffende Einschätzung ist. Und du musst dich halt immer davon freimachen, auch wenn du die Entwicklung eines Spielers beurteilst, wie war A, die Erwartungshaltung zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, und B, was du immer auch berücksichtigen musst, ist natürlich das Alter, die Jugend in dem Fall von Joe Bellingham. Ne? Und das ist ja auch nicht leicht, weil du es da zu tun hast mit Leuten wie Marcel Sabitzer, sehr erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler. Du es auch zu tun hast mit Felix Metscher, über den ich ja eben auch schon mal kurz gesprochen habe, der ja in der Tat auch Felix Metscher große Ambitionen hat im Hinblick auf die Nationalmannschaft, im Hinblick auf die WM. Also das ist, ich will nicht sagen Haifischbecken, aber die Konkurrenz gerade in dem Bereich ist sehr, sehr groß. Aber Joe Bellingham, er lässt sich auch mental, das spricht für ihn, da nicht unterkriegen. lässt sich auch nicht verrückt machen durch den Druck, der sicherlich auf ihm lastet, weil er so einen prominenten Namen hat. Und insofern ist seine Entwicklung durchaus zufriedenstellend.
Ja, absolut. Also man muss natürlich sagen, er hat enorm von der Verletzung von Marcel Sabitzer profitiert. Nur dafür,
natürlich.
Dadurch ist er überhaupt in die erste Elf gerutscht. Aber er hat seine Chance genutzt und hat sich jetzt so ein Stück weit da auch festgespielt. Und Niko Kovac hat ihn einfach gerne auf den Feld. Man sieht, dass ihm dieser Rhythmus enorm gut tut. Ich sehe es wie du, ich vermisse manchmal in der Offensive so ein bisschen an Mut. Aber auch da sehe ich, er traut sich immer mehr zu, auch mit dem Ball.
Ja.
Defensiv macht er eigentlich immer einen guten und soliden Job und ja, deshalb mag ihn Niko Kovac als Spielertyp ja auch sehr, sehr gerne und er ist auch wahnsinnig fit, ne? Also der hat auch sehr, sehr an sich gearbeitet, das siehst du, der hat ordentlich Muckis und der kann halt auch laufen wie nochmal was, also das ist kein Wunder, dass Niko Kovac ihn so oft spielen lässt, weil genau das hat Niko Kovac einfach sehr, sehr gerne. Olli, lass uns über das sprechen, was eigentlich das große Gesprächsthema nach dem Spiel war.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, leiten wir ein mit unserem Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Und es geht um die 89. Spielminute. Julian Brandt steckt ordentlich durch auf Karim Adeyemi und dann kommt es auf jeden Fall, ich glaube, das steht außer Zweifel, zum Kontakt zwischen Adeyemis Fuß und Lukeba. Adeyemi geht dann zu Boden und fordert, nicht nur er, sondern alle Dortmunder, vehement Strafstoß. Doch Brandt, der Kapitän, winkt ab, erklärt dann auch später, dass Adeyemi seinen Fuß ein bisschen reinstellt und er ja ein bisschen zu sehr eben diesen Kontakt will und er ihn deshalb nicht gibt. Olli, kurz und schmerzlos. Mhm. Nachvollziehbar oder sagst du, klarer Elfmeter für dich?
Nein, ist für mich nicht nachvollziehbar und es ist für mich tatsächlich in dem Fall ein klarer Elfmeter oder es wäre ein klarer Elfmeter gewesen. Es stimmt in der Tat, logischerweise ist das so, dass Karim Adeyemi den Fuß reinstellt, dass er versucht, seinen Körper zwischen Lukeba und dem Ball zu bringen. Aber selbst wenn das so ist, und das war so, ist das kein Ausschlusskriterium für eine Strafstoßentscheidung, denn er wird klar getroffen, es ist Kontakt logischerweise und es ist auch etwas mehr, das heißt, er wird da zu Fall gebracht. Deshalb hätte es einen Elfmeter gehen müssen. Ich gehe in dem Fall, was die Analyse, sagen wir mal, des Bewegungsablaufs bei Adeyemi angeht. Ich weiß, Karim Adeyemi, bisschen gebranntes Kind, er ist ja in der Vergangenheit auch schon mal ein Spieler gewesen, der teilweise sehr offenkundig auf Elfmeterpfiffe ausgewiesen ist. Ich glaube auch, dass die Schiedsrichter das nach wie vor irgendwo im Kopf haben. Aber in dieser speziellen Szene ist es einfach so gewesen, dass Karim Adeyemi einfach vor Lukeba kommen musste, um eine Chance zu haben, an den Ball zu kommen. Um den Ball nicht nur um auf einen Elfmeterpfiff auszugehen, sondern um die Chance zu haben, den Ball eventuell noch mitnehmen zu können und dann Richtung Tor gehen zu können. Also für mich ist das auch eine Verhinderung einer Torchance gewesen. Also insofern, ich kann es wirklich nicht verstehen, dass es da keinen Strafstoß gegeben hat. Gerade von dem Hintergrund kein Vorwurf jetzt an den Schiedsrichter vor Ort in Leipzig, sondern klarer Vorwurf an den VAR. Also der hätte eingreifen müssen und er hätte zumindest sagen müssen, pass auf, das sieht so aus, als ob tatsächlich Adeyemi nicht nur seinen Fuß reinstellt, sondern dass er tatsächlich auch eine Möglichkeit gehabt hätte, eventuell noch ein Tor zu erzielen oder zumindest eine Torchance zu haben, guck dir das bitte nochmal an. Und dass das nicht passiert ist, ich kann es nicht verstehen. Und ich kann den Unmut der Dortmunder da auch verstehen.
Und der war tatsächlich riesengroß. Wir hören mal rein, wie Waldemar Anton und dann auch Niko Kovac dann nach dem Spiel über diesen Vorfall gedacht haben.
Klarer Elfmeter, also dass man den nicht geben kann oder gibt, das ist für mich eine Frechheit, weil ich habe gerade noch mal in der Kabine gesehen, der trifft nur sein Bein und will den Ball sogar wegschießen. Also ich muss sagen, also ich bin ja wirklich, das ist ein Wahnsinn für mich. Also das muss ein klarer Elfmeter sein.
Hat er sich nochmal dazu geäußert? War er nochmal in Kontakt?
Ja, auf dem Platz hat er mir gesagt, dass er den Fuß reinstellt. Ich verstehe das ja, dass man vielleicht als Schirmer den Kontakt sucht, aber Das war so klar, dass er nur den Ball wegschießen möchte und nur sein Bein trifft mit voller Wucht. Das ist für mich unglaublich, dass da auch nicht eingegriffen wird. Also, wie gesagt, ich bin keiner, der immer nach dem Spiel drauf, auf sowas drauf hat, aber das ist in so einem entscheidenden Spiel, ist wirklich eine Frechheit, ehrlich.
Es war ein klarer Elfmeter. Ich kann dem Schiedsrichter jetzt keinen Vorwurf machen, weil bei der Geschwindigkeit bzw. aus dem Winkel, wo er vielleicht steht, kann er nicht alles sehen. Aber dafür haben wir den VAR und der VAR muss ganz klar sagen, das ist, ich war Judoka früher, ja, und das ist eine Innensichel oder Außensichel, je nachdem, wie Sie es sehen. Und das ist ein klares Foul für mich und deswegen hätte es dort schon eigentlich Elfmeter geben müssen.
Ja, mir ist es ja fast schon peinlich, aber ich bin mit Niko Kovac wieder mal einer Meinung und ich habe gerade eben auch noch eine kleine, sagen wir mal, biografische Parallele entdeckt. In dem Alter, ich glaube, ich war sogar noch ein bisschen jünger, da war ich auch Judoka. Allerdings,
nee, an der wirklich?
Stelle, ja doch, tatsächlich. An der Stelle, ich habe es nur bis zum gelben Gürtel geschafft. Also, das ist, sagen wir mal, das Unterste, was du erreichen kannst. Ich war nicht besonders talentiert. An dieser Stelle Gruß an meinen alten Judo-Lehrer, Herr Nagano aus Bielefeld. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Er war
davon würde ich ja sehr gerne Aufnahmen sehen.
Ja, gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Aber Herr Nagano war regelmäßig recht verzweifelt, wenn er da meine Anstrengungen gesehen hat.
Aber wie sag gesagt, mal, gelber Gürtel, das nur am Rande. Weiß ist aber noch eine Stufe drunter, oder?
Ja, mit Weiß fängst du an. Also wenn du gar nicht kannst, hast du Weiß und dann habe ich irgendwie festgestellt, hat in der, ja, ganz leicht fortgeschritten, hatte mittlerweile in der Gruppe nahezu jeder einen gelben Gürtel. Die ganz guten hatten auch schon einen andersfarbigen Gürtel. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging, ob dann Orange kam oder ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich war einer der Letzten, die da noch mit einem weißen Gürtel rumliefen und ich glaube, man hat mir eher aus Mitleid dann den gelben Gürtel verliehen.
Hast du ihn daheim gefärbt? Das ist mit Edding gemein. Genau. Okay, so, aber dann weißt du auch, was eine Innen- oder Außensichel ist.
Definitiv, definitiv. Ja, das ist einfach, Sichel heißt, das ist Fuß wegziehen. Das heißt, wenn du im Gegenüber quasi von der Seite mit deiner Fußinnenseite unten an das Bein, an das Schienbein nicht trittst, sondern das einfach da so reinwuchtest, sodass der den Halt verliert. Und im Grunde genommen war es ja auch so. Also dieser Vergleich aus der Welt des Judo ist durchaus angebracht gewesen. Und ich kann den Unmut da wirklich verstehen, weil man muss einfach sagen, ich glaube, die Schiedsrichter tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie immer wieder für sich versuchen zu analysieren, welcher Spieler ist denn jetzt wirklich auf den Elfmeter aus, sondern sie müssen sich schon, so ist die Regel, an den Fakten orientieren. Unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass Adeyemi in dieser Situation, sagen wir mal, das Zweitbeste, was herausgekommen wäre, wäre der Elfmeterpfiff gewesen für ihn, zu seinen Gunsten. Aber das Beste, und das hat er versucht, wäre zu gewesen, einfach vor den Verteidiger zu kommen, damit er eine Chance auf Ballbesitz hat und dann vielleicht eine Torchance zu haben. Also mit dieser Entscheidung, gerade auch im Zusammenspiel mit dem VAR, der ja die gleichen Bilder hatte, die wir TV-Zuschauer dann auch haben. Und da fand ich, war es auch relativ deutlich zu erkennen, dass es ein Strafstoß war eigentlich. So, die müssen die ja auch gehabt haben im Keller. Also ich kann es nicht verstehen, dass es so entschieden worden ist.
Du weißt natürlich dann immer nicht, hätten sie dann trotzdem noch die Chance gehabt auf dieses Tor dann von Fabio Silva am Ende. Du weißt es nicht, aber für mich auch ein klarer Elfmeter. Und ich kann den Unmut verstehen. Ich kann ihn sehr, sehr gut verstehen, weil ich da auch deiner und auch der Dortmunder Meinung bin, dass das ein klarer Elfmeter war. Trotzdem finde ich, darf man auch nicht vergessen, dass der BVB in der ersten Halbzeit auch ein bisschen zu wenig gemacht hat. Das kam mir so ein Stück weit zu kurz und man hat natürlich schon auch eine Möglichkeit liegen gelassen, zumindest das, was ja alle wollten, diese Spannung auf diesem Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen die Bayern so möglichst hoch zu halten. Ja, das hat jetzt eben mit nur einem Punkt, die Bayern haben gewonnen, nicht ganz so geklappt. Man darf nicht zu viel auf diesen nicht gegebenen Elfmeter, finde ich, jetzt gehen, aber trotzdem kann ich verstehen, gerade nach dem Spiel, dass du da stocksauer bist. Übrigens, welche Bilder ich auch vermisst habe, ist diese kalibrierte Linie. Ist dir das irgendwie untergekommen? Weil diese RB-Tore waren ja beide wahnsinnig knapp. Und sonst war es ja immer so, dass du als Fernsehzuschauer immer diese Linie gezeigt bekommen hast. Und da haben sich tatsächlich auch sehr, sehr viele von euch aufgeregt, ja. auch im Netz, die gesagt haben, ja, das war knapp und diese halbautomatische Abseitslinie hat das wohl erkannt, aber ich als Zuschauer wurde da gar nicht mitgenommen. Und ja, man weiß eigentlich gar nicht, ob es die so richtig gibt, diese kalibrierte Linie. Also klar, irgendwo gab sie es, aber dass sie nicht gezeigt wurde, befeuert natürlich dann solche Diskussionen auch immer. War das in überhaupt Tat, abseits ja. und so weiter? Und ich finde, wenn man sowas hat, dann muss man das dem Fußballfan auch irgendwie veranschaulichen. Und
ich auch.
Weil knapp war es auf alle Fälle. Also knapp war es auf alle Fälle. Ich glaube, wir brauchen grundsätzlich nicht über die Abseitsthematik sprechen. Da geht es ja wirklich immer um Millisekunden, wann ist der Ball dann tatsächlich vom Fuß weg. Also wann zieht man diese Linie und da kann sich wirklich in einer Millisekunde eigentlich alles verändern. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich wünschte mir sowas wie, keine Ahnung, in so einer Situation dann für den Stürmer oder wie auch immer.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ja, es ist ein leidiges Thema und deshalb müssen wir es so hinnehmen und deshalb muss man wenigstens den Zuschauer da ein Stück weit mitnehmen. Olli,
das ist wohl so.
Lass uns zu den positiven Facetten kommen.
Genau.
Ja, der BVB hat Punkte liegen gelassen, der Abstand auf die Bayern ist ein bisschen größer geworden und trotzdem ja, gibt es so, ja, ich sage jetzt mal so zwei Lichtblicke der letzten Woche, die uns oder euch als BVB-Fan ja durchaus sehr, sehr viel Freude bereitet haben müssen. Einmal, wir haben schon über ihn gesprochen, Fabio Silva, ja. Sein erstes Tor tatsächlich, sein erstes Bundesliga-Tor, in der Champions League hat er ja schon einmal getroffen, hat für den BVB getroffen und da ist ordentlich was von ihm abgefallen. Klar, 90. plus 5, die Spannung war immens hoch, aber er hat eben 16 Mal zuvor in der Bundesliga ist er aufgelaufen und hat eben nicht getroffen und jetzt hat er es endlich gemacht. Nach 5 Vorlagen und ganz, ganz viel Lob, ganz, ganz viel Einsatz in den letzten Wochen hat er sich endlich belohnt und ja, die Freude seiner Mitspieler über dieses Tor in der Nachspielzeit sagt eigentlich alles, ne, was er irgendwie auch für ein Typ ist, was er für ein Standing auch in der Mannschaft hat und ich glaube, da kann man nur sagen, ja, endlich ist diese Durststrecke vorbei. Wie siehst du ihn?
Ja, also ich glaube, es gibt kaum einen BVB-Spieler, den man nach seinen Anstrengungen, nach seinen guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten diesen Treffer mehr gegönnt hätte als ihm. Das muss man mal deutlich sagen. Er hat ja häufig, wenn er von der Bank gekommen ist, immer noch mal für frische Impulse gesorgt. Er war eine regelrechte Belebung. Gerade in dieser Zeit, als Serou Guirassy, ich sag mal so, auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskrise ja. gewesen ist, da hast du ihn einfach auch gebraucht, um den Gegner auseinanderzuziehen, um mal wieder überraschende Momente zu haben. Er war immer ein guter Doppelpasspartner, er war auch stark im 1 gegen 1 und hat halt dieses Manko, dieses Pech gehabt, dass er halt nicht getroffen hat. Diese Durststrecke ist jetzt endlich vorbei und ich hoffe so ein bisschen, dass das bei ihm jetzt auch noch mal ein bisschen was freisetzt. Ich habe mich mal versucht, so etwas in seine Situation hineinzuversetzen. Der gibt alles, der versucht alles und ihm ist es trotzdem nicht so richtig gelungen. Sagen wir mal, wenn dann immer die Frage aufkam, ja, vorausgesetzt Borussia Dortmund spielt, so wie meistens mit einer Spitze, ja, wer denn nun, Guirassy oder Fabio Silva? Kovac hat meistens an Guirassy festgehalten. Irgendwann hat er so schlecht gespielt, dass er das auch nicht mehr konnte. Dann hat er Silva mal von Beginn an gestellt. Aber in den Momenten ist ihm dann halt kein Treffer gelungen, sodass er auch Argumente dafür gehabt hätte, auch weiterhin in der Startelf zu stehen. Und als dann jetzt, was wir ja alle gut finden und was ja für den BVB extrem wichtig ist, als dann diese Phase kam, wo bei Serou Guirassy wieder der Knoten geplatzt ist, wo er dann wieder getroffen hat, ja, das muss für einen Mittelstürmer, der jetzt in unmittelbarer Konkurrenz zu ihm steht, ja wie so ein psychischer Niederschlag gewesen sein. Und gerade in dieser Situation nicht nur ein Tor gemacht zu haben, sondern dann auch so ein wichtiges Tor gemacht zu haben, was dem BVB dann ja auch noch diesen einen Zähler rettet in der 5. Minute der Nachspielzeit. Es ist gut fürs Selbstwertgefühl, es ist gut fürs Selbstvertrauen und das gönne ich ihm wirklich so richtig.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch im Vorlauf dieser Folge kurz diskutiert, ob wir ihn zu unserem Spieler der Woche krönen. Aber ja. Wir haben dann gesagt, Ja, das Tor ist schön und würde ihn beflügeln. Und er darf natürlich auch am besten schon gegen Bergamo ein weiteres Bewerbungsschreiben für unsere Nominierung zum Spieler der Woche ausschicken, das ist doch klar. Aber ein Spieler hat unserer Meinung nach diese Auszeichnung noch mehr verdient und der kommt hier.
Spieler der Woche.
Ja, erst einmal bin ich froh, dass jemand, der eigentlich immer unterm Radar läuft, endlich mal zum Vorschein getreten ist, denn dass ich ihn sehr schätze, beziehungsweise dass ich mit seiner Leistung sehr zufrieden bin, zeigt ja die Tatsache, dass er im Grunde genommen alles gespielt hat, bis auf ein, zwei Spiele, wo er eine Muskelverletzung hatte, beziehungsweise dann auch krank war. Also Waldi ist eine Führungspersönlichkeit, eine stille Führungspersönlichkeit, keiner, der großartig sich exponiert, einer, der dort im Hintergrund seinen Job macht, intern, aber auch auf dem Platz. Es ist ein Vollprofi durch und durch. Der Junge lebt, isst, schläft, trinkt Fußball. Klar, er ist in einem guten Alter. Er weiß ganz genau, er wird noch 6, 7, 8 Jahre haben. Also er ist nicht mehr 18 und man sieht, dass er dort vieles gesammelt hat an Erfahrung und er hilft der Mannschaft unheimlich, gerade hinten mit seiner Stabilität, mit seiner Aggressivität, mit seiner Robustheit, mit seinem Leadership auch. Und deswegen ist er für uns verdammt wichtig und ich freue mich wirklich, dass endlich auch er mal die Lorbeeren ernten durfte, die er sich auch verdient hat.
Ja, Waldemar Anton, sowas wie der heimliche Chef in dieser BVB-Saison. Ich finde, das kann man schon durchaus so sagen, weil er eben einfach gefühlt immer, wenn er fit ist, auf dem Platz steht. In der bisherigen Saison in der Liga, zweimal hat er, glaube ich, mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Ja. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann spielt er eigentlich immer und immer über 90 Minuten. Und wenn man sich die Innenverteidigung anguckt, da ist ja jeder gefühlt schon über einen gewissen Zeitraum ausgefallen. Jetzt aktuell natürlich auch wieder große Probleme. Wir haben sie beleuchtet mit Nico Schlotterbeck, Emre Can, Filippo Mane und. Und er ist da einfach die Konstante. Und weil wir ja auch immer sagen, Spieler der Woche, muss man da natürlich auch dieses Bergamo-Spiel mit einpreisen. Und ja. Olli, was er da alles wegverteidigt hat, das war schon enorm und nicht nur das, dass er auf dem Platz eigene starke Leistungen bringt, sondern auch seine Mitspieler um sich herum einfach besser macht. Bestes Beispiel, Luca Reggiani mit 18 Jahren gibt sein Champions League Debüt und strahlt eben auch was aus, weil er einfach weiß, da steht neben mir einer, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen, der gibt mir Sicherheit, redet mir auch gut zu und zieht mich einfach mit. Und ich finde das, was Waldemar Anton, das, was ja auch Niko Kovac gesagt hat, in der aktuellen Saison abliefert, Chapeau.
Definitiv. Also ich weiß gar nicht, was ich da noch draufsetzen kann. Waldemar Anton ist ein Ausbund von Konstanz, gerade auf dieser wichtigen zentralen Position in der Dreierabwehrkette. Sein herausragendstes Merkmal ist sicherlich die Zweikampfstärke. Er ist ein unglaublich guter Defensivkopfballspieler. Er ist jemand, der gegnerische Stürmer, er hat es ja dann meistens, weil er halt die zentrale Rolle einnimmt, mit dem gegnerischen Mittelstürmer zu tun, der die wirklich entnerven kann. Ich meine, ihr müsst mal drauf achten, gerade so in den letzten Wochen, wo Waldemar Anton wirklich sehr, sehr stark spielt, wie häufig sich gegnerische Mittelstürmer einfach zurückziehen aus dem Sturmzentrum, weil sie, und das ist ein Teil der Wahrheit, einfach keinen Bock darauf haben, mit Waldemar Anton die Klingen zu kreuzen, weil sie auch wissen, dass das unangenehm ist, weil er jemand ist, der tatsächlich auch sehr eng deckt und sehr konsequent arbeitet, der sich häufig bemüht, wenn Flanken in den Strafraum kommen, vor dem gegnerischen Stürmer an den Ball zu kommen, also die nicht hinter ihm, also wie so eine Klette an ihm dranhängen, sondern immer wieder versuchen, vor ihm an den Ball zu kommen, um Sachen zu klären. Und das Zweite ist einfach, und das ist fast noch höher einzuschätzen, ist seine Persönlichkeit. Er ist für mich tatsächlich ein richtiger Abwehrchef. Das ergibt sich nicht nur aus seiner Position heraus, dieser zentralen Position in der Dreierabwehrkette, sondern auch aufgrund seines Charakters, aufgrund der Haltung, die er zeigt. Das heißt, er ist jemand, der jetzt im Vergleich zu Nico Schlotterbeck jetzt nicht unbedingt seine expliziten Stärken im Spielaufbau hat, aber er ist jemand, der da hinten diese Dreierkette oder nach Ballverlusten, wenn sie dann zur noch Fünferkette wird mit den beiden Schienenspieler, die sich ja dann zurückfallen lassen, der diese Jungs organisieren kann, der die Jungs dirigiert und er ist dabei, auch wenn er im Zweikampf für die Gegenspieler sehr unangenehm ist, er ist dabei auch sehr empathisch. Also du hast es gesagt, Manni, er ist derjenige, der einen Luca Reggiani, der sicherlich die eine oder andere Anfangsnervosität noch mit sich trägt bei seinen Spielen derzeit. Er ist derjenige, der dann auch mal zu ihm hingeht, ein aufmunterndes Wort sagt, auch ein paar Korrekturen, wenn es sein muss, anbringt. Also das macht er richtig gut. Und das ist etwas, das gibt dem BVB sicherlich auch Hoffnung für die Zukunft. Man weiß ja immer noch nicht, wie es mit Nico Schlotterbeck beispielsweise weitergeht.
Bevor wir vielleicht darüber noch ein, zwei Gedanken verlieren an die Zukunft von Nico Schlotterbeck, ihr kommt uns da natürlich nicht aus und ich weiß, euch da draußen beschäftigt es natürlich genauso wie uns auch. Nochmal ganz kurz abschließen, mich freut es halt, weil Waldemar Anton auch einfach jemand ist, der ich glaube, der braucht gar nicht groß in der Öffentlichkeit stehen und der muss auch nicht in den Himmel gelobt werden. Der ist eher so einer, der muss auch nicht zu den Interviews kommen. Am liebsten gibt der gar keins und selbst wenn er gelobt wird, freut ihn das natürlich, aber der braucht das nicht. Und ich finde, allein das hat schon das verdient, dass man ihn einfach mal lobt. Würde er jetzt auch sicherlich nicht abheben, so professionell ist er. Und auch schön, dass auch mal so ein Spieler, der vielleicht nicht immer in vorderster Reihe steht, auch mal gelobt wird und dass seine Qualitäten herausgestellt werden. So, Olli, jetzt hast du seinen Namen schon in den Ring geworfen. Nico Schlotterbeck, er wird wahrscheinlich auch noch in Bergamo ausfallen. Zumindest war das waren das meine Info vor dem Wochenende. Da war eigentlich mein Informationsstand so, dass er für beide Spiele ausfallen wird. Nico Kovac wird es uns natürlich spätestens in Bergamo dann auch erklären, beziehungsweise morgen beim Training, morgen Vormittag wird man schon sehen, ob er dabei ist oder nicht. Meiner Meinung nach wird er noch im Reha-Zentrum weiterspielen, aber da lassen wir uns mal überraschen. Was ist denn nun mit ihm? Es gibt neue Gerüchte, Real Madrid soll dann sein und ich glaube, dass jeder Top-Verein ihn auf dem Zettel hat, dürfte ja auch kein Geheimnis sein.
Ja, und logischerweise in Spanien, was soll ich sagen, da kocht die Gerüchteküche eigentlich noch etwas heißer als die in Deutschland. Die ist auch schon richtig in Wallung geraten, gerade in Bezug auf Nico Schlotterbeck, aber dieses neueste Gerücht, was Nico Schlotterbeck jetzt mit Real Madrid in Verbindung bringt, ist gestreut worden oder zumindest wiedergegeben worden von der Tageszeitung AS. Und die ist schon, das muss man an der Stelle sagen, was Entwicklungen bei den Königlichen angeht, in der Regel recht gut informiert. Und AS hat geschrieben, dass Real bereits kurz vor der Verpflichtung von Schlotterbeck stehen würde. Dazu muss man so ein bisschen die Hintergründe von Real Madrid kennen. Also erstens, das ist jetzt kein neues Geheimnis, Real Madrid ist immer darauf aus, Spieler mit klangvollen Namen zu verpflichten, aber es gibt tatsächlich ganz konkret auch gerade in der Defensive bei Real Madrid so ein paar Vakanzen, nämlich der Vertrag von David Alaba, mittlerweile auch 33 Jahre alt, der läuft aus, genauso wie der Vertrag von Antonio Rüdiger, auch schon 32. Es gilt, schreibt beispielsweise die Sportbild, als sicher, dass Alaba keine Verlängerung bekommen wird und dass es bei Rüdiger zumindest offen ist, was die Zukunft angeht. Also, idealer Nährboden, um da mal einen neuen Namen im Hinblick auf die Innenverteidigung reinzuwerfen in diese Gerüchteküche. Und das ist natürlich dann der Name von Nico Schlotterbeck. Sagen wir mal so, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Real Madrid, um es vorsichtig auszudrücken, über Schlotterbeck diskutiert. Irgendwie denke ich aber auch, dass er vielleicht möglicherweise noch nicht aus Sicht der Madrilenen so diese Reife hätte, um diesen Schritt zu Real zu gehen. Aber ja, das ist jetzt auch nur so eine etwas spekulative Einschätzung meinerseits. Klar ist auch, wem spielt das in die Karten, dieses Gerücht? Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wenn so eine Entscheidung so lange schwelt wie die, ob Schlotterbeck seinen Vertrag beim BVB vielleicht doch noch vorzeitig verlängert. Wem spielt das in die Karten? Natürlich dem Schlotterbeck-Lager. Das ist logischerweise, damit unterstreichst du nochmal deinen Marktwert, die Bedeutung. Interessant in dem Zusammenhang auch, Carsten Kramer, der Sprecher der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, der hat sich am Sonntag dann ja nochmal zu diesem Thema geäußert. Und der klang nach wie vor, ja, sagen wir mal, verhalten optimistisch, dass es dem BVB gelingen könnte, tatsächlich diese vorzeitige Vertragsverlängerung mit Schlotterbeck hinzukriegen.
Ja. Und er hat ja auch gesagt, wir haben ihm attraktive Zahlen präsentiert. Also der BVB macht natürlich nichts wirtschaftlich Unvernünftiges, aber ich zitiere mal Carsten Kramer: wir kennen unseren Rahmen und werden nichts Verrücktes machen, auch wenn wir für Nico natürlich bereit sind, eine sehr besondere Lösung zu finden. Also der BVB, das ist nichts Neues, gibt Vollgas und mal gucken. Viele haben sich ja vielleicht sogar gewünscht vor diesem Bayern-Spiel, dass das passiert, um vielleicht nochmal so das letzte Mühe rauszukitzeln aus der Mannschaft. Ja. Aktuell muss man sagen, auch weil er vermutlich noch ausfallen wird für das Bergamo-Spiel und in der Woche einfach viel individuell trainiert, steht jetzt nach meinen Infos nichts bevor, dass er jetzt morgen oder übermorgen eine Vertragsverlängerung bekannt gibt. Wir haben, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, ne? Diese Länderspielpause wäre vielleicht was vor der Länderspielpause, was ein guter Zeitpunkt ist, ohne viele englische Woche und so weiter, wo man dann auch sowas mal machen kann. Aber wir beobachten das weiter und natürlich, Real Madrid ist natürlich ein großer Club, ich glaube, und das bestätigen auch einige spanische Kollegen, dass er auf jeden Fall auf der Liste steht. Aber ich sage jetzt mal so, ist jetzt nicht überraschend, dass er bei vielen Top-Clubs auf der Liste steht. Aber so wie das so aus BVB-Lager klingt, haben sie die Hoffnung alles andere aufgegeben. Und ich habe so das Gefühl, der Glaube ist tatsächlich da, dass er noch ein, zwei Jährchen oben drauflegt. Olli, über Meisterschaftsrennen haben wir versucht zu sprechen. Jetzt sind es 8 Punkte plus das deutlich schlechtere Torverhältnis. Sebastian Kehl hat auch gesagt, ne, er ist kein Träumer, er ist auch Realist, aber er findet es natürlich gut, dass man auch ambitionierte Spieler hat, die sowas auch äußern. Das finde ich auch. Ich glaube, Olli, da bist du auch so gepolt, ne, dass du das gut findest, wenn man ambitionierte Ansprüche formuliert.
Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind ja tatsächlich erst durch diese kleine, war ja eher im Bezug auf die komplett mehr als nur überzeugende Saison, die die Bayern spielen, durch diese kleine zwischenzeitliche Delle überhaupt auf diesen Trichter gekommen. Da könnte noch mal was gehen in Richtung deutsche Meisterschaft. Jetzt sind es momentan 8 Punkte. Ja, klar, was ist, wenn du diesen sogenannten Klassiker dann am Samstag gewinnst, dann wird das Ganze natürlich nochmal befeuert werden. Aber sagen wir mal so, dass die Bayern da die etwas besseren Karten haben bei der Vergabe der Meisterschale, das kommt jetzt sicherlich für keinen überraschend. Und so ein bisschen, zitiere ich nochmal Nico Kovac, so ein bisschen sollte man sich auch mal den Blick in den Rückspiegel gönnen. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig gewesen ist, dass du da in Leipzig halt nicht verloren hast, trotz eines 0-2 Rückstandes. Also wenn du jetzt beispielsweise auf die Tabelle schaust, auf die Punkteabstände, du bist 6 Punkte vor dem Dritten, vor den Hoffenheimern, du bist 9 Punkte vor Stuttgart und ja, du bist sogar 11 Punkte vor RB Leipzig. Also das ist schon aller Ehren wert, was Borussia Dortmund in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga da rausgeholt hat. Also das müsste dir ja auch das Selbstvertrauen geben. Du hast keinen Druck jetzt in der Situation, wenn die Bayern kommen. Und dann schauen wir doch einfach mal, um Franz Beckenbauer zu zitieren, was das dann in Dortmund am Samstag gibt. Manni, es ist allerdings Klar, wir sind vor dem Klassiker, logischerweise in der Fußball-Bundesliga. Und alle drehen ja schon fast durch, wenn sie an dieses Spiel denken. Es gibt allerdings vorher noch ein Spiel, ne? Sollte man nicht vergessen. Auch so nicht ganz so unwichtig.
Ja, ich glaube, der ein oder andere hat es vielleicht so ein bisschen vergessen, weil es einfach zu klar war, dieses Hinspiel gegen Atalanta Bergamo. Aber ich weiß, ich habe auch schon vor dem Hinspiel so ein bisschen gewarnt und wurde ja ein Stück weit des Besseren belehrt, weil ich fand, dass die Italiener in Dortmund wahnsinnig schwach und enttäuschend aufgetreten sind. Jetzt haben sie am Wochenende wieder gewonnen gegen Neapel. Die waren davor immerhin Dritter der Serie A. Und zu Hause sind die eine ziemliche Bank, wenn man auf die Ligastatistik guckt. 9 Ligaspiele haben sie in diesem Jahr bereits bestritten, 7 gewonnen, nur 2 unentschieden. Und gerade daheim haben sie eben alle ihre fünf Ligaspiele gewonnen, dabei auch nur 2 Gegentore kassiert. Olli, glaubst du nochmal, dass es spannend wird oder glaubst du, dass es eher so eine Nummer wird wie im Hinspiel, dass der BVB davon Minute 1 bis 90 überhaupt nichts anbrennen lässt?
Ja, das ist halt die Frage. Also ich denke, ob es nochmal spannend wird in diesem Rückspiel am Mittwoch, das hängt in erster Linie von der Anfangsphase dieser Partie ab. Also das Stadion ist klein, ist eng und es wird ein Hexenkessel sein. Da wird immenser Druck aufgebaut werden seitens der Italiener. Und da brauchst du schon einen relativ klaren Kopf. Ich meine, was nützt dir denn dieser 2-0-Sieg, wenn du schon in der 5., 6. Spielminute ein Tor kriegst und das ganze Stadion da durchdreht? Also dann kannst du auch mal richtig schön ins Schwimmen geraten. Das ist also ein bisschen das Manko dieses Hinspielergebnisses. Ich finde, dass Borussia Dortmund da ziemlich viel richtig gemacht hat. Man hat sich ja wirklich, obwohl Bergamo als extrem unangenehm zu bespielende Mannschaft gilt, kaum eine Blöße gegeben. Ich fand die Dortmunder spielerisch und kämpferisch richtig überzeugend. Nur beide Tore sind ja bereits in der ersten Halbzeit gefallen. Und nach dem Wechsel war es dann ja eher so, frei nach Otto Rehhagel, eine kontrollierte Offensive. Und insofern finde ich, ist das fast schon logisch, dass als einziger Kritikpunkt, den man anbringen kann an diesem Hinspiel aus Dortmunder Sicht, dass man nicht noch höher gewonnen hat. Das hat ja Julian Brandt auch nach diesem Spiel gesagt. 2-0 ist gut, aber auch ein bisschen gefährlich. Also ich habe so ein klein bisschen die Befürchtung, dass unter Umständen der ein oder andere im Unterbewusstsein das Ganze so ein bisschen jetzt eingequetscht in dieses RB Leipzig-Spiel, dann den großen Klassiker am Samstag gegen die Bayern vor Augen, dass der ein oder andere da jetzt vielleicht sich mental noch nicht so richtig drauf einstellt, was da sicherlich gerade in den ersten Minuten auf Borussia Dortmund einprasseln wird. Ich fand Manni übrigens, da gab es ja schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf, wenn wir uns noch mal erinnern, wie die Italiener, vor allen Dingen wie Trainer Palladino, reagiert hat nach diesem 0-2 in Dortmund. Also der war mal so richtig geladen und der hat ja geschimpft. Also Kovac und die Borussen hätten den Schiedsrichter zu stark beeinflusst. Also korrigier mich, wenn du einen anderen Eindruck hast, Manni, aber ich habe den Eindruck, die bauen da richtig schon mal so eine, was soll ich sagen, sehr geladene Atmosphäre auf, in der Hoffnung darauf, dass da aber wirklich, sagen wir mal, von den Rängen auch richtig was kommen wird im Rückspiel.
Ja. Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, wenn es schon nicht über das Fußballerische geht, dann versuchen sie eben Emotionalität abseits des Platzes zu schaffen. Ist vielleicht gar nicht so unclever. Ich glaube nur, bei Niko Kovac wird das nicht funktionieren. Ich glaube, der ist so abgezockt, den lässt das Ganze wirklich kalt und er wird auch die Sinne schärfen. Also ich glaube, bei Niko Kovac besteht überhaupt gar keine Gefahr, dass er sich darauf einlässt oder gar jetzt im Rückspiel die Italiener unterschätzt, weil sie im Hinspiel nicht abgeliefert haben. Also ich glaube, da kann jeder BVB-Fan froh sein, dass Niko Kovac so ist, wie er ist. Und das würde seinen Spielern schon auch eintrichtern. Und ich glaube, ja, ums Unterschätzen darf's und wird's auch nicht bei einem Playoff-Rückspiel, was darüber entscheidet, ob du ins Achtelfinale einziehst oder nicht. Das wird nicht passieren. Aber gut, apropos.
Dein Wort in Gottes Gehörgang, mein lieber Manni.
So nämlich. Olli, noch ganz kurz eine Sache. Da gab es noch letzte Woche, das war so ein bisschen zeitgleich zu unserer Aufnahme, kam dieses Thema hoch mit diesen Tickets für die BVB-Fans. Da hatten die Italiener für etwas gesorgt, was die Förder- und Fanabteilung überhaupt nicht gut geheißen hat. Und demnach durften keine Eintrittskarten an Gästefans vergeben werden, die außerhalb Deutschlands wohnhaft oder geboren sind. Und der BVB hat dann natürlich auch gesagt, ne, dass das diskriminierend wäre und allen fundamentalen Prinzipien der UEFA widerspricht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da jetzt eine Entscheidung gibt eigentlich, wie das jetzt gehandhabt wurde. Werde ich mich auf jeden Fall morgen nochmal schlau machen, wie das jetzt endgültig, ob sie damit was bewirken konnten, aber das wäre natürlich schon wohl Wahnsinn.
Was,
ne?
Ja, sie haben wohl was bewirkt. Es hat eine Nachricht gegeben vom 20. Februar, kann man auch nachlesen auf der Homepage von Borussia Dortmund. Da steht: aktualisierte Informationen zum Champions League Auswärtsspiel in Bergamo in Bezugnahme auf den Ticketverkaufsprozess für anstehendes Champions League Auswärtsspiel in Bergamo hat Atalanta uns, also dem BVB, nach Beteiligung der örtlichen Behörden mitgeteilt, dass alle BVB-Fans, die rechtskräftig ein Ticket erworben haben, Zutritt zum Stadion erlangen werden. Also das klingt für mich doch nach Einlenken, weil das war ja in der Tat eine relativ fragwürdige Praxis. Ich kann auf das verstehen, ist ein Stadion irgendwo mit einem begrenzten Fassungsvermögen, trotzdem gibt es da bestimmte Regularien und dann jetzt als Filter anzuwenden, zu sagen, wer jetzt, sagen wir mal, keinen Wohnsitz in Deutschland hat, also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja, absolut. Ist auch gut, dass sie da was bewirkt hatten. Gut, dass du das nochmal nachgelesen hast. Mir ist jetzt tatsächlich nur nochmal eingefallen, was eigentlich wirklich eine Sauerei war. Von daher hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn die UEFA oder auch Bergamo nichts dagegen gemacht hätten. Und von daher gut, dass sich der BVB da so klar positioniert hat dafür, weil alles andere wäre wirklich Wahnsinn gewesen. Kommen wir zurück zum Sportlichen, Olli. Wir haben gesagt, wenn der BVB diese Playoffs übersteht, heißt es Achtelfinale und dann heißt es, man spielt entweder gegen den FC Arsenal oder gegen die Bayern, also gegen die Mannschaften, die Erster und Zweiter in dieser Ligaphase geworden sind. Und ich wüsste gar nicht, was leichter oder was schwieriger wäre. Wäre natürlich
was schwieriger wäre.
Ich denke mir immer so, Champions League, da willst du auch gegen internationale Vereine spielen und vielleicht nicht gegen die Bayern, die hast du schon am Wochenende.
Ja.
Gucken wir mal, aber so ein Achtelfinale Bayern, Dortmund, da werden natürlich auch ein paar Erinnerungen wach. Ne?
Ja, genau. Tatsächlich, das hat es schon mal gegeben. Also viele oder fast alle erinnern sich natürlich noch an dieses Champions League-Finale in Wembley 2013. BVB gegen den FC Bayern, das deutsch-deutsche Champions League-Finale. Ergebnis habe ich leider vergessen. Wie auch immer, es hat vorher schon mal Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Bayern München in der Champions League gegeben. Und zwar sogar in einem Viertelfinale. Ist ein paar Jahre her. 1998. Da gab es diesen Klassiker. Damals hat man noch nicht vom Klassiker gesprochen. Aber da gab es ein Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Bayern München. Tatsächlich in der Champions League im Viertelfinale. Und ich habe mir gedacht, weil natürlich der Klassiker in der Bundesliga am Samstag ansteht und weil, wer weiß, es vielleicht ein Achtelfinale dann in der Champions League auch gegen die Bayern geben wird, ist das doch vielleicht mal ein Flashback wert. Ne? Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, genau. Der BVB und die Bayern in der Champions League, kleine Zeitreise. Deutsch-deutsches Duell im Viertelfinale und zwar Hinspiel damals am 18. März 1998 in München, im Münchner Olympiastadion noch, das gab es ja noch, waren wir mal Stätte des größten Triumphes in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Die haben ja da die Champions League gewinnen können. Und ja, ich werfe mal so ein paar Namen durch die Gegend, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie lange das mittlerweile her ist. Die Bayern spielten mit unter anderem Olli Kahn im Tor, mit Lothar Matthäus, damals schon nicht mehr im Mittelfeld, sondern auf der Libero-Position, war ja schon etwas fortgeschrittenes Fußballeralter für ihn, mit Babbel, mit Kufur, mit Didi Hamann, mit Nerlinger, mit Fink, mit Mehmet Scholl, mit Giovane Elber, Carsten Janker und Mario Rizzitelli, ein italienischer Stürmer, den die Bayern damals hatten. Und der BVB spielt unter anderem mit Stefan Kloß im Tor, mit Wolfgang Feiersinger auf der Libero-Position, Innenverteidiger-Duo Jürgen Kohler, Julio César, der Brasilianer, Stefan Reuter, Steffen Freund, Jörg Heinrich, Andi Möller, Harry Dechever hat damals gespielt. Das war, weil sie so ein bisschen Verletzungsprobleme im Angriff hatten, so einen Notnagel. Den hatte man vom SC Freiburg verpflichtet, einen Holländer. Und vor allen Dingen, und auf den wollte ich heute besonders zu sprechen kommen, mit Stefan Chapuisat, einem der besten Stürmer in der Historie von Borussia Dortmund. Vielleicht das größte Schlitzohr, was der BVB jemals im Angriff gehabt hat. Ein Schweizer, wenn man ihn gesehen hat, kann man nicht unbedingt auf die Idee darauf, dass das wirklich so ein Mittelstürmer ist, der mit allen Wassern gewaschen war, der auch gerne provoziert hat, der viele Elfmeter rausgeholt hat, der im Strafraum, in der Box eine Abschlussqualität hatte, die fast so ein bisschen an den legendären Gerd Müller heranreichte. Also der konnte aus jeder Situation irgendwie ein Tor machen. Und damals war es so, dass in dieser Saison, das war die Saison 97-98, also die Saison nach dem Champions-League-Gewinn von Borussia Dortmund, es hat einen Trainerwechsel gegeben, Nevio Scala war der Trainer, ein Italiener, aber so hundertprozentig fluppte das richtig nicht. Die Bayern übrigens auch mit dem italienischen Trainer, mit dem großen Giovanni Trapattoni. Und die Spiele waren allerdings, das war so ein Belauern beider Mannschaften, also keiner riskierte was. Hinspiel in München endete 0-0 und das Rückspiel dann am 4. April 1998 in Dortmund, das endete auch 0-0, zumindest nach 90 Minuten. Es ging in die Verlängerung, es blieb weiterhin so ein Abtasten, keiner wollte was riskieren, keiner wollte irgendwie den ersten Fehler machen, der dann zum Knockout unweigerlich geführt hätte. Und dann hat es aber doch geklingelt, und zwar in der 109. Spielminute, ein Linksschuss von Stefan Chapuisat. Und der hat den BVB dann tatsächlich in das Halbfinale gebracht. Das Halbfinale ist noch deutlich mehr Leuten in Erinnerung geblieben, weil da ging es gegen Real Madrid. Und da ist im Spiel bei Real Madrid dieses berühmte Tor umgefallen. Also das war in der gleichen Saison, das war dann das Halbfinale. Aber im Viertelfinale haben die Borussen sich durchsetzen können gegen die Bayern dank eines Treffers von Stefan Chapuisat. Was ganz interessant war, ich hatte ein persönlich sehr gutes Verhältnis, damals ein relativ junger Journalist, zu Stefan Chapuisat, und ich habe ihm einmal, und ich meine, das wäre nach dem Hinspiel in München gewesen, damals war es noch ein bisschen anders als heute, also da haben wir Journalisten in dem gleichen Hotel gewohnt, in dem auch die Mannschaft gewohnt hat, im Marriott in München. Und nach dem Spiel, wir Journalisten saßen unten, da war so eine Sportsbar, haben da gesessen, haben da noch einen Absacker getrunken, und dann kamen so Zug um Zug die Spieler dann auch rein und haben sich auch noch ein Bierchen gegönnt dann zum Feierabend. Und ich habe ein Weißbier bestellt, stilecht in München, und habe das Schappi in die Hand gegeben und habe zu ihm gesagt, für meinen Lieblingsstürmer, lass es dir schmecken. Er hat sich sehr gefreut darüber. Und wie gesagt, ich hatte ein gutes Verhältnis. Und nach der Saison gab es nochmal einen Trainerwechsel bei Borussia Dortmund. Dann kam, weil das mit Nevio Scala nicht so geklappt hat, hat man einen jungen Trainer, einen ehemaligen Jugendtrainer hochgezogen namens Michael Skibbe. Und der hatte völlig neue Vorstellungen davon, wie der Fußball auszusehen hatte. Und für Stefan Chapuisat, mittlerweile 29, bedeutete das, dass er in der Saison, wir reden jetzt von der Saison 1998-99, dann seinen Stammplatz verloren hatte. Und ich werde das nie vergessen, Am 5. Mai 1999 hat der BVB zu Hause gegen Schalke gespielt in der Bundesliga, 1:1. Der Endstand, Stefan Chapuisat wurde nur für die letzten 20 Minuten eingewechselt, war darüber. Das merkte man ihm auch nach Schlusspfiff des Spiels schon an, richtig, richtig sauer. Und am anderen Tag fand dann das sogenannte Auslauftraining am alten Trainingsgelände am Rabenloh statt. Und war das Training zu Ende. Die Spieler, weil Schappi nicht von Anfang an gespielt hatte, musste halt mit den Reservisten trainieren. Das Training war zu Ende. Schappi kam vom Platz runter und ich stand so zusammen mit anderen Kollegen am Rande des Platzes. Und Schappi sagte zu mir, Olli, hast du gleich noch einen Moment Zeit? Ich sag ja. Und guckte sich so um, ja, sagt er, wart mal noch ein bisschen. Und dann irgendwann, er ging rein, duschte sich, zog sich um. Mittlerweile sind die anderen Journalisten alle weggegangen. Und dann kam er wieder raus und dann hat er mir gesagt, pass auf, ich wollte dir was sagen. Ich verlasse den BVB, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und ich sag, wie, was jetzt? Ich sag, du hast doch noch Vertrag. Ja, aber ich will nicht mehr und der Trainer steht nicht auf mich und ich habe es mir überlegt, das tue ich mir nicht mehr an. Also ich möchte nicht mehr, ich will Borussia Dortmund verlassen und das wäre ganz gut, wenn du das schreiben könntest, damit wir da mal so ein bisschen Druck aufbauen. Ja, ich sag, Schappi, nichts leichter als das, machen wir. Und ich habe mal tatsächlich, das Schöne ist ja, es gibt viele Nachteile, die das World Wide Web hat, aber das Internet vergisst nichts. Und ich habe den Artikel tatsächlich wiedergefunden. Er ist online noch zu finden bei der Welt. Er ist vom 7. Mai 1999 und der ist nicht besonders lang. Ich war junger Journalist, so richtig lange Feature konnte ich damals noch nicht schreiben. Aber ich kann den mal kurz vorlesen. Also Überschrift ist Chapuisat verlässt Dortmund, verlässt übrigens noch mit SZ geschrieben, das war noch vor der Rechtschreibreform, wird man ja heute mit Doppel-S schreiben. Schweizer wirft seinem Trainer Skibbe vor, zu wenig Respekt zu haben. Von Oliver Müller. Der kleine Prinz will nicht mehr. Stefan Chapuisat ist entschlossen, nach 8 Jahren den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu verlassen. Zitat, ich bin traurig, ich spiele nicht regelmäßig, der Trainer zählt nicht auf mich und ich glaube auch nicht, dass das mit mir noch geplant wird, sagte der Schweizer Stürmer. Beim Revierderby gegen Schalke war er wieder nur Reservist. Chapuisat ist verbittert über Trainer Michael Skibbe. Ich möchte schon zum Saisonende den Verein verlassen. Ich würde mir wünschen, dass mein Vertrag einfach zerrissen wird, sagte Chapuisat. Er will deshalb seinen französischen Berater Alain Migliaccio beauftragen mit der Dortmunder Vereinsführung, um Auflösung des noch bis zum 30. Juni 2000 laufenden Vertrages zu verhandeln. Der 29 Jahre alte Angreifer hofft auf eine geringe Ablösesumme. Zitat, schließlich lassen sie den Thomas Hessler ja auch ablösefrei zu 1860 München ziehen. Der Trainer steht einfach nicht auf mich. Ich habe in der Rückrunde auch einige gute Spiele gemacht. Trotzdem hat er mich ohne Begründung wieder aus der Mannschaft genommen. Gegen Skibbe erhebt Chapuisat schwere Vorwürfe. Der spricht halt mit keinem und der spricht auch nicht mit mir. Gut, das ist halt sein Stil. Ich habe da eine andere Meinung. Ich würde mir mehr Respekt wünschen, beklagt der Stürmer und sagte dann, die Zeit ist reif, Dortmund zu verlassen. Bevor ich hier noch so ein Jahr erlebe, gehe ich lieber zurück in die Schweiz. Rums. So, und das Ding haben wir dann mal schön rausgehauen und auf einmal brach die Hölle los. Anrufe vom damaligen Vereinspräsidenten Niebaum, was ich denn glaube, da wie ich sowas schreiben könnte und. Das wird doch alles hinten und vorne nicht stimmen. Und ja, ich sag, dann empfehle ich Ihnen mal, vielleicht mal den Stefan Chapuisat anzurufen. Und dann habe ich mal 2 Stunden später, ich sag, und Herr Dr. Niebaum, haben Sie mittlerweile Kontakt gehabt mit Chapi? Ja. Ich sag, und was hat er gesagt? Und dann kommt mal. Stimmt. Ja, ich sag, und jetzt? Wir melden uns, rums und legt auf. Und tatsächlich ist es so gekommen, man hat ihn dann noch versucht zu überzeugen, den Schappi, doch noch dieses eine Jahr, bis ein Vertrag ausläuft, dran zu hängen. Aber Schappi hat gesagt, ja, also wenn es hier keinen Trainerwechsel gibt, dann war es das jetzt für mich. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Er ist dann wirklich zurückgegangen in die Schweiz. Wir haben anschließend noch oft darüber gesprochen Und ich habe mich auch ein paar Mal bei ihm bedankt, dass er mir, sagen wir mal, diese spektakuläre Exklusivgeschichte gegeben hat. Das hat mir in der Zukunft, in den Jahren darauf sehr geholfen, dass ich diese Geschichte bekommen habe.
Ja, ist das so?
Ja, definitiv. Ja, ja, das war in aller Munde damals. Und ja, wie gesagt, konnte ich ja nichts für. Hing ja damit zusammen, dass Schappi mir das einfach gesteckt hat. Oder aber war schon eine große Sache für mich damals.
Ja, stark. Hast dann auch getwittert gleich, oder? Here we go.
Wenn es das noch schon gegeben hätte, hätte ich es tatsächlich gemacht.
Ja, Olli Müller, der erste Transferjournalist. Höre ich das richtig aus? Fabrizio Romano. Plätti, genau. Alle können einpacken.
Ja, genau. Aber damals, wahrscheinlich hätte mir eine andere Vermarktungsstrategie überlegen müssen, dann in eigener Sache.
Stark. Aber ich habe tatsächlich einen ähnlichen Artikel von dir nochmal aufgemacht. Da ging es dann schon erst zurück in der Schweiz. Bei den Grasshopper Zürich, 2,4 Millionen Mark, teuerster Spieler der Liga. Also Jahresvertrag.
Ja.
Drei Jahresverträge unterschrieben. Sehr, sehr schön. Sehr schöner Flashback, ja. Olli. Vielen Dank dafür.
Dafür nicht.
Chapuisat wird auf jeden Fall nicht auflaufen in Bergamo. Fürs Tore schießen werden diesmal andere zuständig sein müssen. Serhou Guirassy zum Beispiel, vielleicht auch Maxi Bayer. Aber ich glaube, ihr da draußen, euch ist es völlig egal, wer dieses Achtelfinale eintütet. Nächsten Montag sind wir schlauer. Nicht nur, ob es dann in der Achtelfinale gegen Bayern geht oder gegen Arsenal. Wir hoffen jetzt einfach mal darauf. Und wie vor allem der Klassiker dann am Wochenende ausgegangen ist.
Oh ja.
Darauf freue ich mich jetzt schon. Es bleibt Crunch-Time, wie Olli eingangs gesagt hat. Und darauf freuen wir uns.
Alles klar. In diesem Sinne, schöne Woche euch. Langweilig wird es ja nicht mit diesen beiden nicht ganz so unwichtigen Spielen für den BVB. Bis dann.